weitere Schauer 5 bis 11 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Siegfried W. Kernen liest nun wieder aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos, heute den 16. von 24 Abschnitten. Der Roman Der Pojatz erschien 1905 in Stuttgart, ein Jahr nach dem Tod des Verfassers Karl Emil Franzos. Das Manuskript hatte er bereits 12 Jahre zuvor, 1893, abgeschlossen und nur Mutmaßungen darüber sind möglich, warum er es zu Lebzeiten nicht veröffentlicht hat. Im Juli 1893 entstand auch das Vorwort zu dem Roman, aus dem hier einige Sätze zitiert seien. Der Plan zu dem Roman Der Pojatz ist sehr alt, heißt es da, über 20 Jahre. Aber ich zögerte immer wieder, ihn auszuführen. Warum ich so lange zögerte? Erstlich deshalb, weil es sich eben um einen Roman handelt, während ich bisher aus diesem Stoffkreis nur Novellen geschrieben. Das ist aber nicht bloß bezüglich des äußeren Umfanges, sondern auch bezüglich des inneren Wesens der Arbeit ein Unterschied. Die Novelle schildert einen eng begrenzten, und zwar nicht bloß durch den Raum, sondern auch durch das Problem begrenzten Ausschnitt aus einem bestimmten Leben. Der Roman aber soll, sofern er diesen Namen verdient, ein Spiegelbild dieses gesamten bestimmten Lebens sein. Wer einen Ausschnitt schildert, braucht nur diesen zu kennen. Zu einem Gesamtbild gehört Beherrschung des gesamten zu schildernden Lebens in seinen sämtlichen oder doch wichtigsten Beziehungen. Ich zögerte, bis ich mir sagen konnte, dass ich noch genug vom äußeren und inneren Leben des Judentums wüsste, um an dieses Werk schreiten zu können. Oder mit einem Worte, ich wollte die jüdische Volksseele tiefer als bisher ergründen lernen. Freilich, ein Gesamtbild lässt sich dem Leser ungleich schwerer verständlich machen als ein Ausschnitt. Aber ich habe mich bemüht, meinen Roman so zu schreiben, dass er von jedem Leser gleich viel welchem Bekenntnisses, auch wenn er nie einen Juden des Ostens selbst gesehen hat, verstanden werden kann. So Karl Emil Franzos in seinem Vorwort. Es zeigt, wie bewusst und selbstreflexiv der Autor gearbeitet hat und lässt es noch rätselhafter erscheinen, warum das Manuskript mehr als 10 Jahre liegen blieb und erst nach Franzos Tod auf Veranlassung seiner Witwe gedruckt wurde. Zurück zu unserer Lesung. Zum ersten Mal ist ein Gefühl der Verliebtheit an unseren Helden Sender Glatthaß herangetreten und es ist Malke Salmenfeld, die Tochter von Reb Hirsch, die es erzeugt hat. Sie soll bereits einem anderen, dem fast noch halbwüchsigen Moshe Grün, versprochen sein, der aber angeblich noch Vorbehalte gegenüber dem Mädchen haben soll, weil sie emanzipiert ist und deutsche Bücher lesen kann. Senders Ziehmutter Rosle macht sich unterdessen Sorgen, weil Herr von Wolczynski, ein polnischer Aristokrat, den Pachtvertrag ihres Zollhauses nicht verlängern lassen will. Grund dafür ist, dass Sender, der ja als Lotterieschreiber arbeitet, in einer dubiosen Lotteriesache sich dem Herrn von Wolczynski nicht willfährig gezeigt hat. Zuletzt hörten wir, dass der Prior des Dominikanerklosters gestorben ist und dass mit Spannung die Wahl des neuen Priors erwartet wird. Von ihr hängt auch für die Juden vom Bahnhof viel ab. Hören Sie wieder Siegfried W. Kernen.
Vor dem Gittertor des Klosterhofs stand die halbe Gemeinde und harrte in angstvoller Spannung der Entscheidung. Man vernahm nur zuweilen ein Flüstern, zu lachen wagte niemand. Umso geräuschvoller ging es drinnen im Hofe zu. Da standen, saßen und lagen die katholischen Bürger der Stadt, tranken und aßen bei Fackelschein von den guten Gaben, die ihnen die Diener des Klosters auf mächtigen Holztischen hingestellt, und johlten dazu, dass die Fenster klirrten. Wurde der Lärm zu arg, dann erhob sich Fettko, der würdige Pförtner, von dem Bänkchen neben der Tür, murmelte etwas gegen die Trunkenen hin und rief dann mit Stentorstimme gegen den Haufen draußen: »Ruhe, ihr verruchten Juden!
Vor einem solchen Lärm würde der Teufel Reis ausnehmen und nun gar der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, ihr Lumpenhunde, ist doch bei der Wahl notwendig. Denn wie sollen die hochwürdigen Herren sonst auf den Rechten kommen?
Da drängte hastig ein halbwüchsiger Bursche durch die Reihen der Juden. »Platz«, schrie er, »mich schickt mein Vater.« Es war Moschee Grün.
»Fetko«, rief er den Pförtner an, »ihr sollt sagen, wer gewählt ist, aber gleich.« »Oh, du freche kleine Kröte, willst du es früher wissen als der Heilige Geist? Zurück, oder?«
Fetko hob die Hand. Moschee flüchtete kreischend. Die anderen verhöhnten ihn und am lautesten Sender. Dann ging Sender weiter auf den Marktplatz. Auch hier wimmelte es von Menschen. Und wer nicht auf die Straße getreten, stand doch am offenen Fenster. So Josef Grün. Im Fenster daneben stand die Fremde neben Taube und blickte ernst auf das laute Treiben nieder. Sender trat so weit zurück, dass sie ihn nicht gewahren konnte und starrte zu ihr empor. »Warum sollte ich's nicht tun?«, dachte er. »Ein schönes Gesicht darf man doch ansehen.« Wahrhaftig die passende Braut für den Jungen, der sich ebenso ausgezeichnet hat. Da kam dieser eben herbeigestürzt. »Vater«, klagte er, »Sie sagen mir's nicht, und der Fetko hat mich schlagen wollen, und die anderen haben mich ausgelacht.« »Ein geschickter Bote bist du«, zürnte Josef und ließ den Blick über den Platz schweifen. »Ist denn kein verständiger Mensch da, der's mir so bald wie möglich meldet?« Da trat Sender hervor. »Ich will's versuchen, Reb Josef«, sagte er, und schielte dabei zum Nebenfenster empor. Er sah, wie Taube auflachte und dabei Malke neckend anstieß. Die aber wurde rot und trat rasch ins Zimmer zurück. »Brav, Sender«, sagte der Vorsteher erfreut, »du bringst es gewiss heraus.« Sender eilte zum Kloster zurück. »Was bedeutet das?«, dachte er. »Sie haben's beide wieder so gemacht wie heute Vormittag.« Fetko hatte eben abermals eine Mahnrede gehalten, diesmal mit merklich unsicherer Stimme. Sender trat auf ihn zu. »Wie steht's drinnen?«, fragte er. »Senderko, du«, rief Fetko zärtlich und klammerte sich ans Gitter. Es war keine überflüssige Bewegung, denn die große Flasche, die auf dem Bänkchen stand, war bereits nahezu leer. »Noch nichts entschieden, aber sobald ich was weiß, sage ich's dir allein, denn du bist zwar verrückt, ganz verrückt, Komödie und ein Jude, aber ich hab dich gern, Senderko, sehr gern.« Sender blieb neben dem Gitter stehen. Er brauchte nur wenige Minuten zu harren. Ein dienender Bruder erschien im Hof und rief laut, »Geht heim, die Entscheidung wird erst morgen verkündet.« Unter den Juden erhoben sich Rufe der Enttäuschung. Von den Zechern drinnen horchten nur wenige auf. »Frag ihn, was es gibt«, bat Sender den Pförtner. Und der steuerte denn auch gehorsam im Bogen auf den Frater zu und kam dann ebenso zurück. »Oh, die Schlauen«, kicherte er, »sie wollen nur das betrunkene Pack los sein. Sie fürchten, die Gerls lassen den Valerian sonst bis morgen früh hochleben und fordern immer mehr Met und Schnaps. Schande«, er taumelte, »Schande, sich bei solcher Gelegenheit zu betrinken. Aber wer gewählt ist, darf ich dir nicht sagen. Der Bruder hat's verboten.« »Dann will ich nicht in dich dringen«, lachte Sender und trat zurück. Im nächsten Augenblick umgab ihn ein Knäuel Fragender, und 20 Hände zugleich fassten ihn an Kaftan, Knöpfen und Ärmeln. »Was hat er gesagt? Was hat er gesagt?« Aber er schüttelte sie ab. »Ich weiß es nun«, rief er, »aber der Vorsteher muss es zuerst erfahren.« Wie ein Triumphator, rings von einem Gefolge umgeben, trat Sender den Weg zum Marktplatz an. Das Gefolge wuchs von Schritt zu Schritt lawinenartig an, weil einer dem anderen zurief, »Sender hat's herausgebracht und bringt's dem Vorsteher!« Sein Lob erklang von aller Lippen. »Sie wollen's nicht sagen, aber der Pojatz weiß es!« Als der Zug endlich vor Josef Grüns Haus anlangte, war er, aber auch Senders Verdienst, ins Ungemessene angewachsen. So ein Kopf, das war noch nicht da! Josef, der eben mit den Seinen beim Abendessen gesessen, eilte ihm auf die Gasse entgegen und führte ihn in die Stube. »Nun«, rief er in atemloser Erregung, »rede, Marcelin oder Valerian?« Aber mit einem Worte Antwort zu geben, war Sender nicht gewillt. Er ließ seinen Blick durchs Zimmer schweifen. Da stand die ganze Familie und die anderen angesehenen Leute der Stadt und hingen an seinem Munde. Malke hatte sich in einer Ecke verborgen hinter dem breiten Rücken der Freundin, aber auch ihre Augen sah er erwartungsvoll auf sich gerichtet. »So große blaue Augen«, dachte er. »Wie heißt die griechische Göttin im Lesebuch, die solche Augen hat?
Laut aber sagte er endlich: Furchtbar ist es bei der Wahl zugegangen, Reb Josef, ganz furchtbar. Und Sachen haben sich die beiden Parteien gesagt, Sachen, schön war es nicht. Wenn ihr den Valerian wählt, riefen die einen, so ist's mit der Klosterzucht vorbei und er verkauft ganz Barnow an die Juden. Und wenn ihr den Marcellin wählt, riefen die anderen, so ist unser Leben hier nicht länger zu ertragen und das Kloster verarmt. Warum sollen wir den Juden nicht gegen gutes Geld Baugrund verkaufen? Es bricht ja vielleicht eine Pest aus, wenn wir sie noch länger zusammenpferchen. Es ist aber noch schlimmer gekommen. Schlimmer? Rief Josef erblassend. Schlimmer? Wiederholten die anderen atemlos. Bei den Verhandlungen nämlich, sagte Sender, böse Worte. Aber wozu die wiederholen? Endlich, sagt der Subprior, wir werden uns nicht überzeugen, wählen wir. Er verteilt die Stimmzettel und... Und? Athene heißt die Göttin, dachte Sender. Aber diese Augen sollen mich noch länger so ansehen. Und jeder schreibt einen Namen auf, fuhr er fort. Endlich sammelt der Patersekretär die Stimmen und der Subprior beginnt zu lesen. Marcellin, Valerian. Stimmengleichheit? Stieß der Vorsteher hervor. Sender schüttelte den Kopf. Zapple nur, dachte er, so ein Mädchen für deinen Mosche. Dann Marcellin. Gott Israels, stöhnte Josef Grün angstvoll. Und Marcellin, fuhr Sender fort. Halt, dachte er, 13 Wähler sind's ja nur. Dann aber Valerian bis zu Ende. Und wer ist gewählt? Valerian. Aber es wird erst morgen verkündet. »Valerian«, jauchzte der Vorsteher und umarmte Sender. »Valerian«, fielen die anderen ein. Und es klang auf die Straße hinaus und einige Minuten später bis in die entlegenste Ecke des Ghetto. Gott sei gelobt, Valerian. Ein schwerer Druck war von den Gemütern genommen. Unter jenen Männern, von denen das Schicksal dieser mühseligen und belasteten abhing, war ein menschlich Gesinnter mehr. »Wein her«, rief Josef. »Setzt euch alle, du, Sender neben mich, du weißt, ich hab immer was von dir gehalten. Und nun erzähle, wie hast du alles so genau erfahren?« »Mein Geheimnis«, erwiderte Sender lächelnd. Wieder schweifte sein Blick zu Malke hin. Sie vermied es, ihn anzusehen, aber hören sollte sie ihn. »Es ist doch auch vielleicht manchmal für die Gemeinde gut, wenn einer Deutsch lesen kann und auch andere Leute kennt als Juden?« »Gewiss«, gab Josef zu. »Das heißt«, fügte er zögernd bei, »für alle wär's nicht gut. Aber wenn's ein Mann zugleich zu seinem Geschäft macht, wie du, und so einen feinen Kopf hat, so kann niemand was dagegen haben. Aber warum wird die Wahl erst morgen verkündet?« »Fragt nicht, Reb Josef«, sagte Sender mit vielsagendem Lächeln. »Lasst euch an der Nachricht genügen, denn wenn ich eure Neugierde befriedige, so wird mir dadurch vielleicht ein Weg verrammelt, auf dem ich der Gemeinde auch in Zukunft nützen kann, ein Weg ins Kloster. Ihr seht, ich bin ein gefährlicher Mensch.« »Nein«, rief Josef eifrig, »dass du ein guter Jude bist, weiß ich.« »Ich widerspreche nicht«, sagte Sender lächelnd. »Auch leidlich vernünftig bin ich geworden.« Er blickte Taube scharf an. »Wer mich jetzt noch als Pojatz ausschreit, tut mir Unrecht. Und das alles trotz der deutschen Bücher, Reb Josef. Sie können also nicht gar so schlecht sein. Ihr sagt, du bist der Geschäftsmann, dir verzeihen wir sie. Wenn ihr so denkt, so muss euch ja ein Mädchen, das deutsche Bücher liest, gar als Sünderin erscheinen.« Der Vorsteher stieß ihn heftig mit dem Fuß an. »Der neue Prior«, begann er laut, aber Sender war nicht der Mann, sich einschüchtern zu lassen. »Warum tretet ihr mir auf den Fuß?«, fragt er noch lauter. »Ich wüsste gern, wie ihr über so ein Mädchen denkt. Ich meine, man muss ihr deshalb nur noch mehr Achtung.« Er verstummte bestürzt. Malke, die bisher mit glühenden Wangen und gesenktem Blick dagesessen, hatte sich geräuschvoll erhoben. »Komm, Taube«, sagte sie und schritt zur Tür hinaus. »Hast du denn nicht gewusst, wer das ist?«, fragte der Vorsteher. »Das Mädchen kann ja selbst Deutsch lesen. Nun hat sie's für Spott genommen.« Eine Schar neuer Gäste trat lärmend ein. Auch sie überhäuften Sender mit Lobsprüchen. Aber seine Stimmung war für heute Abend verdorben. Er trat ans Fenster. Draußen gingen Malke und Taube Arm in Arm auf und nieder. Sollte er sie ansprechen, sich entschuldigen? Vielleicht macht er es dadurch noch schlechter. Ach was, dachte er, den Hals kann's nicht kosten. Und er trat hinaus und auf Malke zu. »Verzeiht«, sagte er. »Eine Fremde soll nicht glauben, dass ich sie kränken wollte. Ich hab's gut gemeint.«
Die blauen Augen blickten ihn abweisend, fast feindselig an. »Es hat mich nicht gekränkt«, sagte sie kalt. »Nur unangenehm war es mir. Es war gar so deutlich.« »Das war's«, gab er kleinlaut zu. »Jetzt verstehe ich. Wenn man die Absicht merkt, wird man verstimmt«, heißt ein deutsches Sprichwort, das in meinem Lesebuch steht. Sie lächelte spöttisch. »So beiläufig heißt es«, sagte sie. »Aber es ist kein Sprichwort, sondern ein Vers aus Goethes Tasso und lautet, so fühlt man Absicht und man ist verstimmt. Komm, Taube.« Aber das behäbige junge Weib empfand Mitleid mit dem Misshandelten. »Ihr habt euch heute ausgezeichnet, Sender. Wie hast du ihn genannt, Malke? Der Held des Abends?« Das Mädchen zuckte die Achsel. »Ich erinnere mich überhaupt nicht«, sagte sie, »dass wir über diesen Herrn gesprochen hätten. Komm.« »Aber Malke«, sagte Taube und bot Sender herzlich die Hand zum Abschied. »Ihr habt uns allen eine große Freude bereitet. Hoffentlich euch selber die größte«, fügte sie neckend bei. Und als er sie fragend anblickte, »Wann baut ihr euer Haus, Sender?« »Ich?« Er lachte auf. »Mit Gottes Hilfe in 100 Jahren, denn nach meinem Tod müsst sein Leben, tue ich's nicht. Wozu brauch ich ein Haus?« »Um darin mit Weib und Kind zu wohnen«, lachte sie. »Freilich, euch sagt man nach, dass ihr nie heiraten werdet. Ist das wahr?« »Nie«, erwiderte er, »derlei soll man nicht verschwören. Aber nicht so bald, so in 10 oder 15 Jahren, früher nicht. Und wenn mir die schönste, klügste und bescheidenste begegnete. Denn Bescheidenheit, Frau Taube, ist in meinen Augen mehr wert als alles andere zusammen. Mehr als wenn man den ganzen Goethe auswendig kann und Lessing und Schiller und Shakespeare und was weiß ich.« Er wurde immer heftiger. »Ein Mann soll heiraten, wenn er was ist, und dann jene, die er sich aussucht, nicht der Vermittler. Warum mich dann, werdet ihr fragen, der Marschallik dennoch ausbietet, wie der Metzger das Kalb? Weil er hofft, er bringt mich doch herum. Aber er irrt sich. Werd ich gefragt, so sage ich nein, nein, nein. So«, dachte er, »nun weißt du's, du Hochmütige.« Aber wie ward ihm, als nun das Mädchen auf ihn zutrat und ihm die Hand bot? »Ihr habt recht«, sagte sie fast bewegt. »Es freut mich, dass ihr so denkt. Die Vermittler stiften viel Unheil. Und erst die frühen Ehen. Meine Jütte hat mir gesagt, dieser Sender hat seine eigenen Gedanken. Es freut mich, dass sie recht hat und dass es vernünftige Gedanken sind. Ich höre, dass ihr nie einen Lehrer gehabt habt. Wie seid ihr eigentlich zum Deutschen gekommen?« »Durch Zufall«, sagte er zögernd. »Aber ich weiß darum auch wenig genug. Ihr habt mich vorhin 2-mal auf Fehlern ertappt.« »Verzeiht mir«, sagte sie herzlich, »es war nicht recht von mir. Wenn ihr meine Lehrer gehabt hättet, wo wäret ihr?« Sein Hirn wirbelte wie ein Kreisel, namentlich, wenn er sie ansah. Und wie schön sie nun war, da ein freundliches, gütiges Lächeln die ernsten Züge verklärte. »Freilich hab ich's nicht leicht gehabt. Wisst ihr, wie mir mein bisschen Bildung vorkommt? Da habe ich da einen bunten Flicken auf meinen Kaftan geheftet und dort einen, wie ich sie eben bekommen konnte. Aber ein deutscher Rock ist's nicht geworden.« »Wer weiß«, tröstete sie, »vielleicht schneidet ihr euch den auch noch einmal zusammen. Aber es ist spät.« Sie bot ihm die Hand. »Gute Nacht. Und auf Wiedersehen, nicht wahr?« Langsam ging er heim. Alle 5 Schritte blieb er stehen und legte die Hand auf die heiße Stirn. Aber davon wollte es drinnen nicht klarer werden. »Da erklär mir einer das Mädchen«, murmelte er. »Bin ich höflich, wird sie grob, werde ich grob, ist sie höflich. Und da erklär mir einer mich selber, möchte ich sie heiraten, behüte. Warum habe ich mich dann so geärgert, dass sie mir beigestimmt hat?« »Ich fahr aus der Haut, was hast du da geschrieben? Ich platz!« »So fasst euch doch, Reptorwiedel, fassen? Nicht mich, sondern dich werde ich fassen und vor die Tür setzen oder ins Irrenhaus stecken. Was schreibst du in der Sachkontra Schlomme Rosenthal? Wenn es aber schon vom hochlöblichen kaiserlich-königlichen Bezirksamt leider angenommen worden ist, dass wir den Bart ausgerissen haben, so erheben wir Gegenklage. Und zwar ich, Naftali Ritterstolz, wegen eines verletzten Ohrs, und ich, Chaim Fragezeichen, wegen eines blauen Augs. Dann steht ein großer Tintenfleck da, dann blaue Augen und 113 Ausrufungszeichen, dann allerliebste Träumerin, wie sehr bewundere ich dein sanftes, liebevolles Herz, dann wir Endesgefertigten bitten daher um Gerechtigkeit. Das nächste Irrenhaus ist in Lemberg. Es ist die höchste Zeit.
Ich habe mich verschrieben. Das kann jedem begegnen. Ich will's noch einmal machen. Sehr gnädig. Verschrieben. Seit 2 Wochen tust du nichts als dich verschreiben. Allerliebste Träumerin und 342 Ausrufungszeichen. Ich sag dir, das kann nur einem begegnen. Aber ich sprech's nicht aus. Ich schäme mich. Du bist doch auch ein Jude. Das kommt von den deutschen Büchern. Davon kommt es wirklich. Es ist ein Zitat aus einem Stück, das ich eben lese, aus Schillers Räubern. Ja, das soll eine Entschuldigung sein. Ich sag dir, du allerliebster Träumer, die Sache ist anders und ich kenne diese Träumerin. Werd nicht rot, oder nein, werd rot, dunkelrot und schäm dich und mach der Sache ein End. Ich wundere mich nur, dass mein Vetter Reb Josef es duldet. Er ist doch sonst ein frommer, braver Mann. Mach ein End, sag ich. Entweder das Mädel gefällt dir und du passt ihrem Vater, dann bitte deine Mutter, dass sie durch den Marschalik bei ihm anfragen lässt, oder du hast nichts Ernstes vor, dann schreib mir nicht in meine Eingaben 782 Ausrufungszeichen und unsinnige Sachen hinein. Und Herr Morgenstern erhob beide Hände zum Himmel und verschwand in der Privatagentschaft. Sender aber blieb wie vom Donner betäubt auf seinem Platze und starrte regungslos vor sich hin. Allzu klar waren seine Gedanken und Empfindungen in den beiden letzten Wochen ohnehin nicht gewesen. Jetzt vollends fühlte er sie toll durcheinanderwirbeln, als hätte jedes von ihnen seinen eigenen Willen und nur er selbst keinen mehr. So saß er wohl eine halbe Stunde mit weit geöffneten Augen und sah und hörte nichts, kaum, dass er ab und zu auf das Corpus Delicti blickte, das Dovidl erzürnt vor ihn hingeworfen. Es stand alles wirklich da. Der Tintenfleck, die Worte, die Ausrufungszeichen. Nur ihre Zahl hatte der Winkelschreiber ein wenig übertrieben. Es waren nur ihrer 3. Endlich raffte er sich auf. Aber das ist ja alles Unsinn, murmelte er und presste die Hand auf die Stirn. Unsinn, wiederholte er halblaut. Ich habe manchmal mit ihr gesprochen, ja, aber solche Sachen? Die Leute reden? Was können wir dafür? Niemals hatten sie von der Liebe gesprochen, nicht einmal in demselben Sinn wie am ersten Abend. Sie unterhielten sich von dem Leben um sie her, von den Büchern, die er kannte, von anderen, die sie ihm empfahl. Und immer war sie die überlegene, aber freundlich herablassende Lehrerin gewesen, er der ehrerbietige, wenn auch nicht immer zustimmende Schüler geblieben. Zuweilen wollte ihm ob ihrer Gelehrsamkeit fast bange werden. Er begann, Scherze auszukramen, wie sie die Leute sonst gern von ihm hörten, aber da blickte sie ihn groß an und er verstummte. Oder er fragte nach ihrem Leben daheim und nach ihren Jahren in Tschernowitz. Darauf gab sie Bescheid, aber nur ganz kurz. Er selbst enthüllte ihr auch nicht alles. Zwar von Wild erzählte er und von den Büchern, die er gelesen, aber nicht von seinen Plänen. Gleichwohl schien es ihm einmal, als ob sie ihn durchschaut hätte. »Es ist merkwürdig«, sagte sie, »dass Sie bisher nur Dramen gelesen haben und mich auch nur nach Dramen fragen. Auch Romane sind schön und gar Gedichte.« Ihre Augen leuchteten. »Aber Sie kümmern sich nur um Spiele. Warum?« Sie blickte ihn lächelnd an. Er errötete. Dann begann sie vom Tschernowitzer Theater zu sprechen und welch großer Künstler Nadler sei. »Den kenne ich ja«, rief er, »und ein guter Mensch ist er auch.« Wieder lächelte sie ganz eigentümlich. »Also Sie kennen ihn«, sagte sie, »das erklärt mir vieles.« All der Gespräche erinnerte er sich nun. »Nein, Dovidl, du tust mir Unrecht.« Er streckte den Kopf aus der Ladentür und atmete tief auf. Aber da fuhr er erschreckt zusammen und wurde bleich. »Und warum?« Ein Tropfen war ihm auf die Nase gefallen, und als er emporblickte, sah er, dass der Himmel umwölkt war. »Um Gottes Willen, es wird regnen bis zum Abend wie vorgestern, und ich sehe sie nicht.« Und da schoss ihm auch wieder das Blut in die Wangen. »Warum war ich vorgestern so unglücklich? Warum bin ich jetzt so erschrocken? Weil sie mich belehrt? Das mag ich Dovidl erzählen, aber nicht mir selber, lüg nicht, Sender.« Wenn es dir nur um die Belehrung ist, warum klopft dir das Herz zum Zerspringen, sobald es dämmert? Warum zieht's dich wie mit Ketten zu Josefs Haus? Warum starrst du ihr immer so ins Gesicht? Du horchst kaum auf das, was sie spricht, und siehst sie nur immer an und denkst, oh, wie schön sie ist. Deine Lehrerin? Hast du je von dem Phorbis geträumt oder jetzt vom Pater Marian und von ihr allnächtlich? Und du arbeitest ja auch in all der Zeit nichts mehr. Und was du machst, ist verkehrt. Du träumst am hellen Tag und denkst ja nichts, gar nichts mehr als an sie. Du bist verliebt, Sender. Ja, Das ist das, was in den Büchern die Liebe heißt und nichts anderes. Er sank auf den Stuhl hinter dem Schreibtisch und schlug die Hände vors Gesicht. Um Himmels Willen, das war ja ein Unglück. Er konnte sie ja nicht heiraten. Er musste doch nach Lemberg gehen, sobald die Sache mit dem Mautvertrag der Mutter in Ordnung war. Aber wie sollte er fort? Er war vorgestern wie ein Narr im Regen auf dem Marktplatz auf- und abgelaufen, ob sie sich nicht doch blicken lasse, und war dann endlich ebenso durchnässt wie verzweifelt heimgeschlichen. Und heute hatte ihn der eine Tropfen entsetzt. Wie sollte er sie nun gar für immer entbehren? Sie lassen? Unmöglich. Sein Ziel lassen? Unmöglich. Aber eins von beiden musste doch sein. Das war ja ein Unglück. Ein wirkliches, wahrhaftiges, großes Unglück. Erregt sprang er auf und begann im Laden auf und nieder zu gehen. Aber von solchen Sachen war doch wirklich nie. Nein. Aber weshalb nicht, lieber Sender? Nur weil du dich nicht getraut hast, davon zu beginnen. Sie ist ja schon bei der geringsten Schmeichelei unwillig geworden. Da war das mit den Namen und dann mit dem Haar. Sie hatte der Annahme christlicher Vornamen das Wort geredet. Auch Taube, Jütte, Hirsch, Wolf seien ja deutsche Namen. Und sie heißen dann Regina, meinte er. Königin bleibt Königin. Da wandte sie den Kopf ab und ging bald ins Haus. Sie sprachen von der grausamen chassidischen Sitte, den Mädchen vor der Trauung das Haupthaar abzuschneiden. Wenn ich daran denke, rief er grimmig, dass ihr herrliches Haar geopfert werden soll. Sie lohnte es in gleicher Weise. Er war natürlich nie darüber erfreut gewesen, hatte sich aber getröstet. Sie fühlt sich eben schon als Mosches Verlobte und hat sich in ihr Schicksal gefunden. Erst jetzt fiel es ihm ein, dass diese Ergebung sie nicht hinderte, im Beisein ihrer künftigen Schwägerin scharf über derlei ungleiche Ehen herzuziehen und von Mosche als von einem verzogenen Knaben zu sprechen. Hat es einen anderen Grund? Etwa dieser Bernhard, den sie so oft zitierte? Unmöglich. Der musste ja weit, weit älter sein als sie. Sie hatten sich seit Jahren nicht mehr gesehen. Es war doch wohl nur der Gedanke, wenn ich Josef Grün gefalle, bin ich die Braut seines Sohnes. Aber es war fast unmöglich, dass er, einer der Frömmsten im Ghetto, eine solche Schwiegertochter wählte. Darum gestattete er wohl auch den Verkehr mit Sender. Von Josef also war kein Einspruch zu befürchten. Und ebenso wenig von ihrem Vater. Er gab wohl nach, wenn er sah, dass es auch mit Mosche nichts war. Sie selbst aber? Wenn sie Mosche gewollt hat, dachte er, so wird sie doch auch mich nehmen. Nur an ihm selbst lag das Hindernis. Er musste ja Schauspieler werden. Ich muss, murmelte er, ich muss. Schon heute Abend gehe ich nicht mehr hin. Das Herz wird mir wehtun, ich kann ihm nicht helfen. Und jetzt wird wieder gearbeitet. Er schritt an seinen Platz zurück. Mit aller Kraft, rief er laut und streckte die Arme. Jesus Maria! Oh, du armer Senderko! Er sah sich erschreckt um. An der Tür des Ladens stand Fetko und blickte ihn scheu, aber mitleidsvoll an. Also du sprichst jetzt schon immer mit dir selbst? Ich hab dir immer gesagt, Senderko, das nimmt kein gutes Ende. Der Hochwürdige lässt dir sagen, dass du von heute Mittag ab wieder in die Bibliothek kommen kannst, obwohl er seit vorgestern nicht mehr daneben wohnt. So? Warum? Weil er kein ganzer Sünder mehr ist, sondern nur noch zur Hälfte oder zu einem Viertel oder vielleicht gar nicht. Ein neuer Prior, eine neue Frömmigkeit. Dieser hochwürdige Valerian, er seufzte tief auf, stellt alles auf den Kopf. Ein bisschen trinken ist eine Sünde, aber den Juden Baugründe verkaufen, das darf ein Christ. Die Mönche brauchen zu viel, sagt er, aber bei einer Malerin in Lemberg ein neues Altarbild für die Klosterkirche bestellen, dazu hat er das Geld. Den Pater Ökonom hat er in eine Strafzelle gesetzt, weil er ihm nicht glaubt, dass die Försterin, die Frau Putkowska, seine Nichte ist, und sie ist es doch schon seit 8 Jahren. Aber der Pater Marian, der einem Juden eine Commedia lehrt, bekommt ein schönes Zimmer im 1. Stock. Das heißt, das weiß der Prior freilich nicht und soll es auch nicht erfahren. Also kommst du heute an die Tartarenpforte? Ja, und ich lasse dem Pater schön danken. Da fiel sein Blick auf die Eingabe. Die musste ja sofort geschrieben sein. Erst morgen, lieber Fetko, da aber gewiss. Gewiss? Fragte der Alte und schüttelte traurig den Kopf. Was ist in solchen Zeiten gewiss? Am Ende verliere ich auch diesen Slivovitz. Aber wie Gott will.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Siegfried W. Kernen las die 16. Folge aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Seit nunmehr 16 Jahren gibt es das Festival Seymour Jazz in Rostock, das immer im August in der Hansestadt stattfindet. Mit Dach über dem Kopf in der Kunsthalle, ohne im Rostocker Zoo, wo am 19. August vergangenen Jahres der Saxophonist Jordan Smart, der Pianist Nick Smart und der Drummer Jesse Barrett zu erleben waren. Besser bekannt unter dem Namen Mammal Hands, eine Band, die 2012 im mittelenglischen Norwich gegründet wurde. In einer rund 100 Kilometer nordöstlich der Universitätsstadt Cambridge gelegenen, mittelgroßen, mittelalterlichen Stadt, die 2018, 19 und 20 von der Sunday Times zu einem der lebenswertesten Orte des Vereinigten Königreichs gekürt wurde. Von Beginn an gehören Mammal Hands zum Universum der Musikfirma Gondwana Records aus Manchester, also zu einer Ausrichtung eines neueren, spirituellen Jazz britischer Prägung, wie sie ebenfalls bei den Labelkollegen vom Portico Quartet oder vom Trio Go-Go Penguin zu hören ist. Am 19. August 2023 waren Mammal Hands weitgehend mit ihrem Anfang des Jahres veröffentlichten Album Gift from the Trees zu erleben, wobei natürlich auch Publikumslieblinge wie ihr medial überaus präsente Stück Chaser keineswegs fehlten. Musik, zu der sie ganz herzlich Thomas Haag begrüßt.